Ich möchte einen kurzen Überblick geben, wie ich das gedacht habe einzuteilen. Zuerst möchte ich euch Arbeit geben. Ich gebe euch zwei Seiten, eine Umfrage, die sich mit dem Thema beschäftigt, Gemeindegründung in ländlichen Gebieten. Die bitte ich euch dann gleich auszufüllen. Ja, vielleicht können wir das jetzt mal schon rumgeben. Kannst du vielleicht beide Stapel mal verteilen. Das Zweite, wir werden eine Dia-Serie anschauen über die Entstehung und über die aktuelle Situation der Gemeinde, Arbeit in Lammertsfehn. Und das Dritte, da möchte ich auch noch einiges dazu sagen, zur Gemeindegründung in ländlichen Gebieten und erwarte eigentlich auch eure Mitarbeit, weil ich bei der Vorbereitung des Workshops gemerkt habe, es ist eigentlich unmöglich, aus einem Hintergrund, wo man ganz konkret mit zwei Gemeindegründungen in ländlichen Gebieten zu tun gehabt hat, so vieles zu sagen, wo es doch so viele verschiedene Situationen gibt. Ja, und ihr habt zum Teil auch Erfahrungen in ländlichen Gebieten, und wir wollen einander helfen, eine größere Sicht und eine vielleicht ein bisschen vollständigere Sicht zu gewinnen. Also mein Name kennt ihr, Rolf Benz. Ich bin seit 3 Jahren wohnhaft in Ostfriesland. Ein Stück weit bin ich auch stolz, dass ich in Ostfriesland jetzt wohnen kann, weil das ist wirklich bekannt in Deutschland. Ja. Ich arbeite im Ammerland, das ist gerade südlich davon. Und das kennt fast jeder, also fast keiner in Deutschland. Oder kennt jemand das Ammerland? Ja, also so haben die Witze über die Ostfriesen auch was Gutes. Jeder kennt Ostfriesland. Obwohl, ich will am Rande sagen, die Witze, das stimmt auch gar nicht, was da alles erzählt wird. Die Witze werden im gleichen Stil von den Schweizern über die Österreicher erzählt und in den USA über die polnischen Einwanderer, habe ich mir sagen lassen. Von daher könnt ihr sicher sein, dass sie nicht stimmen. Gut, ich habe jetzt in Ostfriesland auch geheiratet. Ich habe also eine Eingeborene geheiratet, um besser in die Kultur hineinzufinden. Und das ist wirklich das Beste. Wir haben eine kleine Tochter, die jetzt am 5. November 1 Jahr alt wird, Katharina. Und ich bin also doppelt vollzeitlich im Dienst. Ich arbeite an voller Berufsstelle in einem Stahlwerk, mitten im Grünen, als eine Schmiede ist das, als Werkzeugmacher und bin in der Gemeinde Arbeit tätig. Also ich habe mal ein bisschen knapp kalkuliert. Ihr könnt vielleicht auch zu zweit mal eins ausfüllen, das ist nicht so schlimm. Ich war ganz überwältigt von der Teilnehmerzahl. Ich hatte nur 20 Zettel kopiert. Ich habe in der Pause noch ein paar mehr gemacht. Ja. Und ich bin auch, bevor ich nach Ostfriesland gekommen bin, in einem Dorf aufgewachsen. Jetzt nicht im Norden Deutschlands, sondern ganz im Südwesten. Etwa 15 Kilometer von der Schweizer Grenze und 25 Kilometer von der französischen Grenze. Also ganz im Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Bin auf dem Bauernhof aufgewachsen mit 4 weiteren Brüdern und bin mit 17 Jahren durch eine Teestubenarbeit bei uns im Dorf zum Glauben an Jesus gekommen. Diese freie Teestubenarbeit ist dann auch so geführt worden, dass wir zu einer freien Gemeinde geworden sind. In unserem Ort mit knapp 4000 Einwohnern. So, heute wohne ich in einem der schönsten Dörfer Deutschlands, in Ostfriesland, in Hollen. Ja, das sind die Silbermedaillengewinner des Wettbewerbs Unser Dorf soll schöner werden. Sie müssen unbedingt mal vorbeikommen. Da könnt ihr ein richtiges Prachtdorf dort besichtigen. Und ich bin angeregt worden zu diesem Workshop, zu diesem Thema, einmal durch eine Ausgabe der Zeitschrift Gemeindewachstum. Da hieß es einmal Gemeindeaufbau auf dem Land. Ja, das fand ich eigentlich ein gutes Thema obwohl hier natürlich auch immer so kirchliche Arbeit auf dem Land angesprochen wurde, mit der ich eigentlich nicht viel anfangen kann, aber es war mal das Thema im Blickfeld. Eine andere Anregung, die ich bekommen habe, über das Thema mal nachzudenken, war auch ein Predigerseminar oder Predigerkonferenz im Jans-Team in Kandern, als auch der ehemalige Leiter der Inlandmission der FEG-Gemeinden, Pastor Erdlenbruch, Vorträge gehalten hat zum Thema Gemeindegründung. Und das hat mich auch motiviert, über das Thema Gemeindegründung auf dem Land nachzudenken, weil er gesagt hat, am Anfang dieses Jahrhunderts gab es viele Gemeindegründungen, zum Beispiel auch im hessischen Land, auch von der FEG. Und er hat das ein bisschen vermisst, dass heutzutage weniger in der Weise Gemeinden entstehen, vielleicht auch nur im FEG-Gemeindeverband. Und das war für mich auch Motivation, über das Thema nachzudenken. Und wir wollen jetzt also zuerst uns einmal Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Die zweite Frage heißt dann da auf dem Blatt: Warum kam es in eurem Ort dazu, eine Gemeinde aufzubauen? Ja, das kann nicht jeder natürlich beantworten, der nicht in ländlichen Gebieten arbeitet. Aber beantwortet einfach dann die anderen Fragen. Und ich will dafür nicht zu viel Zeit geben. Vielleicht, dass wir so knapp 10 Minuten Zeit nehmen, jetzt diese Fragen zu beantworten. Und dann wollen wir die Dias anschauen. Friesland. Also ich sehe fast auf jeder Karte Ostfriesland. Ja. Und ich denke, jedem geht es so, den der Herr irgendwo hingestellt hat. Nicht, dass jeder Ostfriesland sieht, sondern jeder sieht den Ort oder die Gegend, die ihm auch ein Stück weit ans Herz gewachsen ist. Und ich denke, das ist gut, wenn das bei jedem Gemeindegründungsmitarbeiter der Fall ist. Ich möchte mit diesem Überblick, der bei uns im Flur hängt zu Hause, sagen, es ist gut, einen Blick für die ganze Welt zu haben. Ja, denn Gott sieht die ganze Welt. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, wie wir alle kennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jeder Mensch, jeder Hautfarbe, jeder Rasse, jeder Bildungsschicht und auch jedes Wohnortes, ob er jetzt im Dorf oder in der Großstadt wohnt, ist von Gott geliebt. Und er möchte jeden Menschen mit der Botschaft Jesu bekannt machen. Und das ist auch Auftrag der Gemeinde Jesu. Hier eine Karte von Deutschland. Gott liebt auch unser Land und die Menschen, die hier wohnen. Auch sehr verschiedene Menschen, verschiedener Kulturen, verschiedener Traditionen, auch verschiedener Sprache. Und das habe ich auch gemerkt, der ich jetzt von ganz im Südwesten nach ganz im Nordwesten gezogen bin, dass man doch einen kleinen Kulturschock auch bekommt innerhalb Deutschlands. Ja. Und dazu denke ich, muss man auch bereit sein, auch sich auf andere örtliche Gegebenheiten einzustellen, wenn man nicht in der eigenen Heimat jetzt in der Gemeindearbeit tätig ist. Von Deutschland wird oft gesagt, das ist das Land der Reformation, und das soll eigentlich heißen, ein Land, was Gott gesegnet hat, ja, ein Land, wo viele biblische Wahrheiten wieder auf den Leuchter gestellt wurden, die damals nicht mehr gesehen waren. Aber ich denke, bei dieser Aussage wird oftmals übertrieben. Ja, auch in der Zeit der Reformation hat Luther nicht das biblische Konzept von einer Bekennergemeinde umgesetzt. Viele Christen sind damals auch unter der Federführung von Luther verfolgt worden, ja, weil er auch sehr sich um die Gunst der deutschen Fürsten bemüht hat, die ihm auch Rückhalt gegeben haben und die froh waren, endlich vom Joch der katholischen Kirche befreit zu werden und ihre Abgaben in der eigenen Kasse zu behalten. Deutschland ist aber nicht nur das Land der Reformation, sondern auch das Land der liberalen Theologie, die auch reichlich in alle Welt exportiert worden ist. Auch eine traurige Sache. Und das Land des Materialismus. Viele Menschen meinen, Gott nicht brauchen zu müssen, Gott nicht zu brauchen, weil sie selber ihr Vergnügen haben wollen oder finanziell gut aufs Leben kommen. Und so ist das eigentlich, obwohl wir viel Freiheiten haben zur Evangelisation, auch wiederum auf der einen Seite ein Fluch, ja, dass Menschen sich Gott abwenden und so auch schwierig angesprochen werden können. Aber wir dürfen auch sehen, Gott wirkt in unserem Land. An verschiedenen Orten, verschiedenen Methoden und auch in den verschiedenen Bundesländern. Ja, wir wohnen ja in Ostfriesland, gehören wir zu Niedersachsen. Hier ist jetzt enger gefasst Ostfriesland. Also Ostfriesland ist im Nordwesten Deutschlands. Auf der westlichen Seite stößt es an Holland, nördliche Seite an die Nordsee. Und vielleicht jetzt zur Korrektur manchen Denkens will ich mal sagen, nach Ostfriesland kommt Friesland hier auf dieser Karte. Ja, die Insel Wangerooge, oben so ein bisschen rechts von der Mitte, die letzte sogenannte ostfriesische Insel gehört eigentlich nicht zu Ostfriesland, sondern zum Kreis Friesland, der darunter liegt, so ein schmaler Streifen, wo Jever ungefähr die Grenze bildet. Und dieser Teil gehört eigentlich nicht zu Ostfriesland. Historisch gesehen, da hat mal ein gewisses Fräulein von Jever einen Herzog von Ostfriesland nicht geheiratet und deshalb kam das dann nicht dazu. Also hier Ostfriesland, große Orte, Emden, ja, das VW-Werk ist dort sehr bekannt, Aurich, sogenannte Hauptstadt Ostfrieslands, wird manchmal gesagt, Norden, Wittmund und Leer. Das sind so die großen Orte. In der Mehrzahl ist die Bevölkerung in Ostfriesland evangelisch-lutherisch, also circa, ich schätze mal so 90%. Westlich von der Ems ist das Gebiet der reformierten Kirche. Dort ist Hauptsache alles reformiert. Es gibt viel pietistische Kreise und das gestehen auch ungläubige Leute. Jetzt von meinem Arbeitsplatz gestehen das sogar ein. Die sagen, ja, wir sind nicht so fromm wie die Ostfriesen. Ja, obwohl in Deutschlands Norden ist Ostfriesland trotzdem sehr geprägt vom Pietismus und es sind auch viele lebendige Gemeinschaften, EC, Jugend- und Kinderarbeit. Es gibt Missionswerke. Es gibt sogar eine Bibelschule. Die hat zwar nur ganz wenige Schüler, also ein oder zwei Schüler, aber gibt es auch. Und es gibt eine christliche Schule, ja, in Veenhusen mit 300 Schülern ungefähr. Es gibt viele alte Baptistengemeinden. Es gibt freie evangelische Gemeinden. Es gibt andere freie Gemeinden, Pfingstgemeinden. Es gibt ganz alte, uralte Mennonitengemeinden, die aus dem 16. Jahrhundert noch stammen. Menno Simons war hier tätig in Emden. Aber man muss leider sagen, wir waren auch mal zum Gottesdienst, meine Frau und ich dort, und mussten leider feststellen, dass auch dort die liberale Theologie Einzug gehalten hat, manche Gemeinden. Und es gibt auch einige junge Gemeinden, selbstständige Gemeinden, wie wir das auch sind, die innerhalb der letzten 15 Jahre, sagen wir mal so grob, entstanden sind. Wir mit unserer Gemeinde sind zu Hause in der Samtgemeinde Jümme. Ja, hier ist alles mit Samt, nicht so Gesamtgemeinde. Ich habe gelesen, dass es in Niedersachsen gibt es sogenannte Samtgemeinden. Ja, also Gesamtgemeinde könnte man sagen. Und das ist eine Zusammenstellung von drei großen Orten. Ja, hier auf dem Schild gut zu sehen. Linke Seite unten, das ist der Fluss Jümme, der dem Ganzen den Namen gibt. Oben ist Stieghausen, Deton, ein Hauptort. Rechts oben Nordmoor und unten ist das Filsum. Ist das richtig? Das ist richtig gewesen. Gut, und das ist also unser Dorf. Lammertsfehn, ein Dorf, das etwa 1780 herum besiedelt wurde. Damals gab es ein Edikt des Kaisers von Preußen, dass das Moor praktisch bevölkert werden soll und entwässert werden soll. Und der Ort Lammertsfehn bekam seinen Namen von einem gewissen Lamm Lammert und seine Frau hieß Judith. Und sie waren also die ersten Siedler in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Lammertsfehn, Fehn bedeutet ein Gebiet, wo praktisch Moor und Torf abgegraben wurde. Und dieses Torf wurde dann über die damaligen Kanäle verschifft. Und so kam auch Geld und Baumaterial ins Land. Das ist die Champs-Élysées von Lammertsfehn oder der Kuhdamm, könnte man sagen. Die Hauptgeschäftsstraße. Also ihr seht auch, Lammertsfehn ist kein dichtes Dorf, wo Haus an Haus steht, sondern ein Streudorf. Es gibt viel Landwirtschaft und Landwirte brauchen Platz ums Haus. Deshalb sind auch die Häuser ein bisschen weiter. Das ist alles noch die Hauptstraße. Ja. Also wir können nicht mit den großen Einwohnerzahlen prahlen. An den Ort grenzt dann noch ein kleiner Ort mit noch weiteren 300 Einwohnern, wie so kleine Orte es in sich haben. Wir haben auch einige Vereine, Sportverein, die Feuerwehr. Und was auch wichtig ist, das tägliche Leben, ist die Sparkasse, ja, oder die Raiffeisen Volksbank. Es gibt noch zwei Bauunternehmer im Dorf, ein Fahrradladen. Bis vor kurzem gab es ein Lebensmittelgeschäft, zwei Autowerkstätten und eine Tischlerei. So ungefähr. Hier ist das Verwaltungsgebäude in Filsum. Der Bürgermeister kommt auch aus Lammertsfehn. Hier ist das Standesamt. Ja, warte, das ist das. Ja, genau, also das Finanzamt ist nicht hier, aber ich wollte noch sagen zu dem Bild, hier ist auch das Standesamt, ja. Und im Standesamt werden auch Ehen geschlossen. Und bevor unsere Gemeinderäume fertig wurden, haben wir auch hier in dieser Halle, wo der Namenzug angegeben ist, ist die Festhalle, dort konnten wir dann zwei Hochzeiten durchführen. Ja, also da, wo man normalerweise nur feiert, war dann plötzlich auch der Traugottesdienst, der wie in Ostfriesland üblich immer abends stattfindet, so um 6 Uhr, nachdem die Arbeit auf der Landwirtschaft beendet ist, dann kann man loslegen mit Feiern. Und hier war auch praktisch unsere Hochzeit, Heike und mir, 1993. Und das ist jetzt auch ein Bild, das hat zu tun mit der Landwirtschaft. Ja, das Gebiet ist sehr von der Landwirtschaft geprägt, besonders Ostfriesland, mit viel Milchwirtschaft. In Ostfriesland sieht man auch die größten Traktoren, die ich je gesehen habe. Aber das ist jetzt keiner der größten, ich will nur so als Beispiel das anführen. In einer Gegend hier, in der Nachbargemeinde von Jümme, sind noch 20% der Bevölkerung erwerbstätig in der Landwirtschaft. Ja, also jeder Fünfte hat seinen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft. Seht ihr mal den Stellenwert, den hier die Landwirtschaft noch hat. Es gibt auch viele Traditionen. die in Ostfriesland gewahrt worden sind. Ja, also nicht nur die Namen, die es eigentlich nur in Ostfriesland gibt, viele Namen wie Ono oder Swantje oder verschiedene Namen, die man manchmal Schwierigkeiten hat auszusprechen, gibt es hier, sondern auch viele Traditionen. Und hier ist eine Tradition, wo die nachbarschaftliche Gemeinschaft besonders betont wird. Also hier im Vordergrund, stehend am Kinderwagen, das ist meine Frau, das ist nur so nebenbei, unsere kleine Katharina im Kinderwagen. Und hier sind wir beim Nachbarn zum Richtfest. Ja, das gibt es bestimmt auch an anderen Orten. Aber hier ist der Brauch, nachdem man die Baukrone, also die Krone, das ist so eine Krone aus Eichenlaub mit Krepppapierbändern hochgestellt hat, auf dem Dachstuhl angenagelt hat, da muss man auf die Suche gehen nach einem Sparren. Ja, also so ein Balken fürs Dach, der wird von den Nachbarn versteckt. Und der Bauherr und seine Familie, die müssen den suchen. Und da geht man also auf die Suche und gehen also die ganzen Nachbarn mit. Hier hatten wir sogar Handharmonika-Begleitung noch. Und wenn er gefunden ist, dann wird also praktisch dieses Ehepaar, diese Familie auf diesem Sparren zurückgetragen zum Haus. Aber der Clou dabei ist, dass die Nachbarn immer wieder Pause machen wollen. Ja, und da wird immer mal ein Likör wieder eingeschenkt und dann erst, wenn der Durst gestillt ist, geht es wieder weiter. Und das wird öfter so dann eingeplant, diese Pause zwischendurch. Also nur ein Beispiel von Bräuchen, die es hier gibt. Es gibt natürlich auch die Sportarten, die bekannten Boseln, oder Klotschießen oder Schlickschlittenrennen. Ja, der Kreierrennen in Dollard, da wo viel Schlick ist, Wattenmeer. Da wird auch im Sommer immer eine Veranstaltung durchgeführt, wo man wie so ein Schlittenhund, also Schlittenhunderennen, praktisch nur die Schlitten hat ohne Hunde. Ja. Da muss man durch das morastige Schlick, muss man dann seinen Parcours bewältigen. Es wird auch sehr viel Wert gelegt, jetzt gerade in unserem Gebiet, auf das schöne Äußere ums Haus herum. Ja, und hier ist ein großer Bauer, der einen Garten hat, der aussieht wie ein Park. Ja. Das ist mir besonders aufgefallen. Das ist aber auch unterschiedlich in Deutschland. Unsere Bauern im Südwesten Deutschland, da konnte man fast kein Foto machen. Ja. Das war schon nicht mehr schön anzuschauen, wie die Maschinen da außen ums Haus stehen und verrosten teilweise. Aber hier in unserer Gegend wird sehr viel Wert gelegt auf das Äußere. Und was natürlich zu Ostfriesland dazugehört, was auch manchmal Ostteeland genannt wird, ist die ostfriesische Teekultur. Ja, es kommt nicht nur darauf an, auf das Tee trinken, sondern auch auf das Wasser, auf die richtige Teesorte, auf die richtige Zubereitung, auf den Kluntje und auf viele andere Faktoren. Und das hat auch in unserem Gemeindeleben einen tiefen Eindruck hinterlassen. Also bei uns geht nichts ohne Tee trinken. Ja, also nach dem Gottesdienst gibt es Tee trinken, nach der Bibelstunde gibt es Tee trinken, nach der Teenagerstunde, nach der Jugendstunde, praktisch bei jeder Veranstaltung wird Tee getrunken. Also für Kaffeetrinker ist das ein bisschen schwierig als Gemeindegründungsmitarbeiter. Die geistliche Lage vor der Gemeindegründung, aber man kann auch sagen, so allgemein. Ja, das ist sehr bestimmt durch die Landeskirche natürlich. Hier ist auch die Kirche aus Filsum, die zuständige Kirche für uns. Hier war es auch Anfang der 80er Jahre dazu gekommen, dass der Pastor, der hier tätig war, keine Säuglinge mehr taufen wollte. Ja, das führte dazu, dass er den Pfarrdienst verlassen hat und ist jetzt Missionar in Chile. Von daher war schon ein gewisser Anstoß da. Ja, der jetzige Pastor, weiß man nicht so recht, ob er gläubig ist, man meint es, aber versucht es auch allen recht zu machen. Ja, er versteht es gut, die pietistisch geprägten Leute zu beruhigen und die anderen auch nicht abzuschrecken. Und hier wird auch verstanden, dass die Gemeinschaftsarbeit Teil der Kirchenarbeit ist. Das ist so das Denken. Dann im Dorf selbst ist eine Friedhofskapelle, die ein bisschen weiter vom Friedhof steht. aber die auch als Gemeinschaftshaus genutzt wird. Ja, hier gibt es Räumlichkeiten, die Gemeinschaft hat auch mitgeholfen, das Haus zu bauen. Und hier ist auch eine große Gemeinschaft, man könnte sagen 30 Erwachsene und 30 Kinder ungefähr. Ja, so ungefähr. Gehören hier zur Gemeinschaft, die keine landeskirchliche Gemeinschaft ist, aber es gibt verschiedene Richtungen und gab es verschiedene Richtungen hier in der Gemeinschaft. Eine Richtung der Gemeinschaft war mehr kirchentreu. Ja, die andere Teil der Gemeinschaft war kirchenfrei, könnte man sagen, also nicht mehr Kirchenmitglieder, aber man wollte nichts Neues anfangen und hat dann so eine Art Ersatzgottesdienst am Sonntagmorgen. Und dann ein dritter Teil der Gemeinschaft, hauptsächlich um den ehemaligen Jugendbundleiter. Sie hatten die Sicht für Gemeindearbeit nach neuem testamentlichem Vorbild. Es gab auch immer Kontakte zu Geschwistern, die auch das unterstützt haben, Gemeinde zu werden, zum Beispiel Rudi Tetzlaff oder auch eine Einsatzwoche von der Bibelschule Prager von Manfred Paul von Heukelbach, hier Bergneustadt, oder auch Kontakte zur Bibelschule Breckerfeld und auch natürlich Kontakte zur KFG. Auch die Studienhefte von Ernst Mayr waren sehr wichtig in Bezug auf das Verständnis, was ist neutestamentliche Gemeinde. Das ist auch der ehemalige Gemeinschaftsleiter, sehr lieber Bruder, der auch unsere Gemeindearbeit unterstützt. Und er hat viele Redner auch zur Gemeinschaft hingebracht, die eigentlich auch klar über Gemeinde gepredigt haben. Ist auch ein nettes Ehepaar, das heute unter uns ist. Und Herbert und Rita waren eigentlich auch so die treibenden Figuren für Gemeindegründungsarbeit. Wie begann es jetzt? So konkret, es war 1992, würde ich mal sagen, wo die Frage auch nochmal aufgeworfen wurde, wie wollen wir weiter verfahren? Wollen wir jetzt konkret anfangen, Gemeinde zu bauen? Wollen wir noch ein paar Jahre warten, um vielleicht noch mehr Leute von der Gemeinschaft zu gewinnen für diesen Gedanken? Oder wollen wir dieses Anliegen eigentlich begraben und eher die zu freien Gemeinden wollen, zu anderen bestehenden Gemeinden schicken? Es war dann klar und ist klar geworden, dass doch Gemeinde beginnen soll. Und wir haben dann angefangen, auch eine Gemeindeordnung aufzustellen, weil das uns sehr wichtig schien, dass wir unsere Gedanken und Vorstellungen, wie sollte eine Gemeinde aussehen, auch mal zu Papier gebracht haben. Es war dann ein Kreis von 10, 11 Geschwistern im Alter von circa 20 Jahren bis 36 ungefähr Jahre alt. Und das war so unser Gemeindegründungsteam. Es wurde dann ein Hauskreis, war dann schon angefangen worden und auch zweiwöchentlich Gottesdienst im Wohnzimmer von Herbert und Rita. Alright, jetzt muss ich mal zurück. Genau, zu diesem Haus muss ich noch sagen. In diese Phase hinein kam dann eine Anzeige in der Zeitung. Eine Gaststätte im Ort wird zwangsversteigert. Das war 1992. Und dann war gleich der Gedanke da, ich war ja damals noch nicht dort wohnhaft, wäre das vielleicht etwas für uns? Ja, wenn man Gemeinde werden will, ist auch immer gut, wenn man öffentliche Räume hat und nicht unbedingt privat nur sich versammeln muss. Es wurde gebetet für dieses Anliegen. Es wurde bewusst der erste Versteigerungstermin abgewartet und das Haus wurde nicht verkauft. Ja, das wurde so als Zeichen auch gesehen, okay, jetzt wollen wir beim zweiten Mal auch konkret dafür beten. Es wurde dann auch gefragt, wer wäre bereit, etwas zu geben dafür. Und so kam es dazu, dass dieses Haus gekauft werden konnte. Die alte Gaststätte, der Treffpunkt der letzten, oder nicht der letzten, aber einiger Alkoholiker im Ort, wurde dann gekauft und sollte einer neuen Bestimmung zugeführt werden. Dies war auch am 15. August 1992. Seht noch die Musikbox. Ich habe da noch ein Lied vorspielen lassen. Habe ich nochmal 50 Pfennig investiert. Ostfriesland, unser Heimatland. Und das war dann unser letztes Lied von der Musikbox. Und dann sollte es dann mit christlichen Liedern weitergehen. Nach dieser Übernahme begannen die Umbauarbeiten, die fast 3 Jahre gedauert haben. Es wurde viel abgerissen und es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Seitdem, mittlerweile bin ich dann auch nach Ostfriesland gezogen, im September 1992. In der gleichen Woche des Umzugs fand dann auch die Hochzeit statt, die erste, meinem Schwager, seiner Frau. Und das war auch etwas ganz Neues, ja. Geschwister, die gewohnt waren, für alle sogenannten besonderen Feste zur Kirche zu gehen und Anlässe, sagten plötzlich, wir wollen die Trauung selber durchführen. Und das war ganz was Neues für die Verwandtschaft. Und das war nicht immer so einfach, das durchzustehen, ja. Für dieses junge Ehepaar, wir sind die Pioniere. Wir werden freikirchlich heiraten. Aber das war auch ein gutes Zeichen für den späteren Beginn unserer Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo wirklich alle Bedürfnisse der Gemeindeglieder auch abgedeckt werden. Wo man keinen Ersatzkreis braucht zum Gottesdienst oder irgendwie eine Ersatzkirche zu den besonderen Anlässen, sondern alles ist möglich auch in einer eigenen Gemeinde. Durch das Aufstellen der Gemeindeordnung kam man dann auch dazu, dass wir als Grundlage haben wollten, die Glaubenstaufe ist Grundlage für Gemeindemitgliedaufnahme. Und so mussten also erst Geschwister vom Gemeindegründungsteam selber aus der Kirche austreten und die Glaubenstaufe vollziehen lassen. Und das war dann der nächste Schritt, damit sie überhaupt nach der selbst erstellten Gemeindeordnung Mitglieder werden konnten. Dann war also die Bauarbeiten sehr im Vordergrund. Dort durften wir auch Gottes Güte erleben. Mit den Finanzen, die wir bekommen haben für den Umbau, Gelegenheiten, Material zu kaufen. Und auch viele handwerkliche Begabungen hat Gott hier zusammengeführt, für die wir sehr dankbar sind. Und so bekamen wir dann Räumlichkeiten und ein Gelände, wo wir jetzt auch Gottes Wort verkündigen können. Wir haben jetzt einen Sonntagsschulraum, dann einen Jugend- und Bibelstundenraum, einen Versammlungsraum und eine Küche. Und ein Wohnhaus dazu, das wir jetzt aber noch vermietet haben und für die Gemeindearbeit nicht nutzen. Schöne Sache war auch immer die Teepause. Natürlich, die muss sein. So sah es dann fast fertig aus. Fast kein Stein blieb auf dem anderen. Und es war auch eine schöne Zeit, auch wenn es viel Kraft gekostet hat, praktisch jeden Samstag und manchmal noch einige Tage dazu. Und so kam es dann, dass wir am 13. September 1993 unsere Gemeindegründungsversammlung hatten. Wir wollten praktisch erst mit wöchentlichen Sonntagsgottesdiensten beginnen, wenn wir die Gemeinderäume fertiggestellt haben. Und hier war praktisch dann die Gründungssitzung. Die Gemeindeordnung wurde verlesen. Dann wurden Gemeindemitglieder aufgenommen. Und dann fand also der erste Gottesdienst statt am 26. September in den neuen Gemeinderäumlichkeiten. Wir haben auch die Kanzel geschenkt bekommen von einer Baptistengemeinde in unserer Nähe, die wir damals, als wir das Haus übernommen haben, demonstrativ auf den Tanzboden gestellt haben, bei diesem Versammlungsraum, der früher Festsaal gewesen ist. In der gleichen Woche fand wieder eine Hochzeit statt. So gerade am Freitag, auf diesen Sonntag folgend, in unseren eigenen Gemeinderäumen, was auch wieder ein weiterer Schritt gewesen ist. Wir hatten dann einen Tag der offenen Tür. Hier ist jetzt noch der leere Saal, aber es sind noch Leute gekommen. Obwohl wir eigentlich mehr noch Nachbarn erwartet haben, aber es sind nicht zu viele Nachbarn gekommen, einige einzelne. Dann begann so das erste richtige Jahresprogramm mit Heiligabend, Gottesdienst. Silvesterfeier, jung und alt, was man auch nicht so gekannt hatte. Und dann ging es in den Umbau des Wohnhauses Anfang 94. Dann hatten wir ein Seminar über christliche Ehe zwischendurch und einen ersten Missionstag im Juni 94. Und hier ist dann die erste Gemeindefreizeit. Und das war auch immer interessant. Alles das erste Mal, Aufbau praktisch eines regelmäßigen Gemeindejahresprogramms. War dann auch Besuch gehabt von einem Team aus Breckerfeld, Bibelschule Breckerfeld. Denen wir auch regelmäßig Kontakt haben. Günter Schulz. Anfang dieses Jahres, im Februar, fand dann unsere zweite Taufe statt. In der Nähe von der holländischen Grenze ist eine freie Gemeinde in Wimea, zu der wir gute Beziehungen haben, die ein Taufbecken besitzen. Wir hatten ein Seminar für Kinderarbeit mit der Kindermission in Bremen. Im März, im Juni oder Juli, Anfang Juli fand wieder ein Missionstag statt zum Thema Islam. Für uns auch wichtig, dass wir die Weltmission im Blick behalten. Das erste Mal in diesem Jahr fand auch ein Kinderferienprogramm statt, praktisch einen Kindernachmittag im Rahmen des Kinderferienpasses, was von der politischen Gemeinde für die Kinder in den Sommerferien durchgeführt wird. Dort haben wir uns auch mit eingeschrieben, auch um Kontakte zu Kindern zu knüpfen. Seit 2,5 Jahren haben wir auch das Geschichtentelefon von der KLB. Interessant fand ich bei diesem Kindernachmittag, wir hatten einen Film gezeigt, Uli und die sprechenden Berge für Kinder, der von der Botschaft her sehr gut ist, aber vom Film her für Kinder unbedingt nicht so spannend dargestellt ist. Ja, und ich habe dann die Kinder nach dem Film gefragt, und wie fandet ihr den Film? Und zwei, drei pfiffige Jungs, die haben gesagt, oh, langweilig, da kam ja immer was über Gott drin vor. Und die anderen Kinder, die sonst zur Kinderstunde gehen, die waren ganz eingeschüchtert, die wollten gar nichts mehr sagen. Und später habe ich die beiden mal gesprochen, ja, was sie denn sonst so anschauen an Filmen. Ja, haben sie gesagt, ja, Horrorfilme. Ja, und dann schaut er die, ja, so nachts um 12:30 oder so. Und da hat man gemerkt, was für Kinder da gewesen sind. Nicht so die braven Kinder, die wir vielleicht so uns vorstellen, sondern es sind so ganz andere Typen. Aber das war auch gerade gut, dass auch solche Kinder gekommen sind. Und wir wünschen uns eigentlich auch, dass wir Kinder ansprechen können, genauso natürlich wie andere Altersgruppen, die auch Jesus brauchen. Dieses Jahr fand dann wieder eine Gemeindefreizeit statt zum Thema Freude. Wurde gebastelt. Kennt ja Gemeindefreizeiten. Dann haben wir eine Nachtwanderung durchgeführt. Und nun ist also das Gemeindehaus soweit fertig. Eine lange ersehnte Gebetserhörung war jetzt auch, dass wir die untere Wohnung hier vorne vermieten konnten an ein Ehepaar, was erst seit knapp circa 2 Jahren gläubig ist. Und so ist praktisch jetzt der Umbau fertiggestellt und das Haus kann jetzt auch für gemeindliche Arbeit voll genutzt werden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter? Ja, unser Ziel war ja nicht nur ein Haus zu renovieren, sondern dieses Haus soll Werkzeug sein, das wir gebrauchen wollen. Wir sehen unsere weiteren Schritte in erster Linie, dass wir nun missionarisch arbeiten. Wir haben eine Verteilschrift, die jeden Monat in die ganzen Haushaltungen getragen wird, hier in diesem Ort und im Nachbarsort. Und das ist unser Anliegen, missionarisch aktiv zu sein, aber auch von der biblischen Lehre auch mehr und mehr Fundament zu legen, was Gottes Wort über die verschiedenen Themengebiete zu sagen hat. Weil es uns auch ein Anliegen ist, wirklich den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also bei uns haben wir jetzt auch sonntags Gottesdienst, montags ist Gitarrenchor, mittwochs Bibelstunde, donnerstags ist ein Freundeskreis, das ist also Teenagerarbeit, die jetzt im Moment sehr, also missionarisch aktiv ist. Das sind die meisten Neuen, die kommen zur Teenagerarbeit. Und Jugendstunde samstags und sonntags Gottesdienst und Sonntagsschule. Jetzt habe ich hier noch ein paar Rückblicke. Was sagen Geschwister zu verschiedenen Fragen? Ich habe jetzt gestern noch einige interviewt, aber ich habe auch ein paar Originale hier. Und Herbert und Rita, also rechts und in der Mitte, die beiden sind hier vor mir und da möchte ich mal ein paar Fragen stellen. Wie entstand in euch die Sicht von einer biblischen Gemeinde?
Achso, jetzt geht das hier mit dem kleinen Mikrofon. Ja, eigentlich kann man sagen, das ist im Wesentlichen so gewesen, dass man, wenn man es aufs Wesentliche jetzt beschränkt, ist es das Bibelstudium gewesen. Wir kommen ja aus dem pietistischen Hintergrund und ich war lange Zeit EC-Jugendleiter, wo dann auf einmal irgendwelche Defizite bemerkt wurden und wo wir dann vom Studium des Wortes her und auch von der Prägung, das Rolf eben auch schon mal angedeutet hat, in der Gemeinschaft, in dem Gemeinschaftskreis, wo viele Brüder auch waren aus dem freigemeindlichen Bereich, wo einfach Defizite zu spüren waren und wo wir dann anhand des Studiums vom Wort Gottes gemerkt haben, das müsste eigentlich etwas anders sein. Wir waren natürlich dann sehr alleine in dem sehr pietistisch geprägten Gebiet dort, aber durch Kontakte, so wie Rolf das eben auch schon etwas dargestellt hat, ist es denn so gewachsen, dass wir auch diese Dinge dann so, wie wir es gesehen haben, umsetzen durften.
Und was war für euch am schwersten zu überwinden, um jetzt zu sagen, jetzt wollen wir beginnen? Was war das größte Hindernis vielleicht, diesen Schritt zu wagen, Gemeinde?
Manchmal auch so eine Anklage hatte und mir es gar nicht so recht war, dass man Dinge vom Wort her jetzt verstanden hatte, aber eben diese Schwierigkeit sah, wie soll man das umsetzen? Das ist in unserem Dorf sehr schwierig gewesen, damit anzufangen, am Sonntagmorgen bei uns im Wohnzimmer einen Gottesdienst durchzuführen. Das war eigentlich was ganz, ganz Schlimmes. Und auch dann das Problem, dass eben viele der Geschwister aus der Gemeinschaft uns überhaupt nicht verstanden haben und uns eigentlich auch angegriffen haben. Das war eigentlich so das größte Hindernis mit.
Oder willst du noch was sagen, Rita?
Eine Frage: Kam während der Gemeindegründungsphase euch einmal Zweifel, ob dies der richtige Weg war? Und wollte man vielleicht mal wieder zurück und alles rückgängig machen?
Ja, vielleicht lasse ich meine Frau jetzt auch mal antworten.
Ich weiß nicht, das war.
Ich muss weitermachen, okay. Ja, sicherlich sind Zweifel gekommen. Und zwar, jetzt kann ich das nur für mich jetzt ganz persönlich sagen, bei mir sind jetzt die Zweifel eigentlich jetzt in Bezug auf Gemeindegründung eigentlich nie so da gewesen. Zweifel und große Anfechtung hat es gegeben eigentlich mit dem Haus, was wir gekauft haben. Das waren wirkliche Führungen Gottes, aber es gab dann eben später auch so das, dass man gemerkt hat, dass es von der Substanz her, von der Bausubstanz her wesentlich schlechter war, wie ich das erwartet hatte, und ich habe so ein bisschen die Bauleitung mitgemacht. Das war für mich schon ganz große Anfechtung, wo ich dann manchmal auch wohl hätte weglaufen mögen. Aber eigentlich so der Gedanke, Gemeindegründung, dieses Ziel, eine Gemeinde zu haben, dieses Zuhause zu haben, das ist nie irgendwo in Abrede gestellt worden. Aber diese Anfechtungen waren schon auch ganz massiv dann da.
Ist die Erwartung in eine freie Gemeinde, wie ihr sie vielleicht am Anfang hattet, erfüllt worden?
Das ist nicht so ganz zu beantworten, denn wir hatten eigentlich nie so eine hundertprozentige Vorstellung von einer freien Gemeinde, und das ist alles so Stück für Stück nur geführt worden. Man hat eigentlich von vornherein nie irgendwie so den Anspruch gehabt und gewusst, was man eigentlich wollte. Ich bin eigentlich jetzt auf dem Stand, dass ich sagen kann, wir sind sehr froh, dass wir die Gemeinde haben, die Gemeinschaft haben, weil es für uns auch sehr quälend war, die Zeit in der Gemeinschaft, wo es eigentlich immer diese beiden Linien gegeben hat. Das hatte Rolf eben auch schon mal kurz so angedeutet. Es gab eben diese freigemeindlich denkenden und eben auch die traditionell kirchlich und gemeinschaftstreu denkenden Leute. Und da fehlt es manchmal auch so ein bisschen an Einheit. Und das ist jetzt in der Gemeinde sehr schön, dass wir diese Einheit, die Gemeinschaft dann miteinander haben dürfen. Und meine Erwartungen waren eigentlich nicht so ausgeprägt, dass man sagen kann, ich hätte so ein Schema, wie es sein müsste, sondern das ist ein Stück weit gewachsen und wir sind jetzt froh, wie es ist.
Gut, ich habe auch andere Geschwister gefragt am Sonntag. Ist auch interessant, was Sie gesagt haben. Ottmar, der hat auch gesagt, dass die Studienhefte von Ernst viel geholfen haben, eine Perspektive zu bekommen von Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild. Dann war natürlich auch die Sache mit seiner Hochzeit eine große Schwierigkeit zu überwinden. Und was er auch sehr betont hat, dass die Erwartungen übertroffen worden sind in Gemeinde. Ja, dass man Angst gehabt hat, ja, wir werden jahrelang mit 10 Mann vielleicht im Gottesdienst sein und heute kommen viel mehr zu Gottesdienst und anderen Veranstaltungen. Dann ein anderer Bruder hat auch gesagt, dass die Gemeinde ihm Folgendes bedeutet, es ist Teil seines Lebens, also eigentlich ein ganz wichtiger Teil seines Lebens, der nicht mehr wegzudenken ist. Und es ist auch eine Möglichkeit, in der Gemeinde sich einzubringen und dem Herrn zu dienen. Gut, das war mal so unsere Gemeinde in Ostfriesland. Vielleicht können wir jetzt wieder die Jalousien hochmachen.